Die aktuell hohen Ölpreise bremsen die Wirtschaft aus. Die Menschen können sich weniger leisten. Wir sprechen mit Schufa-Chefin Tanja Birkholz. Die hat die harten Fakten und weiß, wie ernst die Lage ist. Ab geht's.
Hier ist Biz and Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Hallo Frau Birkholz, servus.
Hallo Frau Birkholz.
Hallo Frau Navidi, hallo Herr Reitz. Freue mich auf unser Gespräch.
Frau Birkholz, der Iran-Krieg, der treibt gerade Ölpreise und Benzinpreise richtig nach oben. Teilweise kostet Sprit mehr als 2,50 Euro. Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich einen der besten Datensätze über die finanzielle Lage der Deutschen. Was sehen Sie gerade? Kommen die Menschen noch gut über die Runden oder wird es langsam eng?
Ja, Herr Reitz, wir machen ja zweimal im Jahr Verbraucherbefragungen. Die letzte war im November 2025. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass vor allem in den unteren Einkommensgruppen es bei Preissteigerungen in Schwierigkeiten geraten könnten. Und was heißt das jetzt konkret in Zahlen? Über die Hälfte der Haushalte mit einem Monatsnettoeinkommen von unter 2000 Euro haben angegeben, dass sie keine Rücklagen mehr haben, um steigende Lebenshaltungskosten abzufedern. Und wenn man in die Gruppe des Haushaltsnettoeinkommens von 2000 bis 4000 Euro schaut, dann haben das immer noch ein Drittel gesagt. Deshalb ist natürlich der Anstieg der Energiekosten eine schlechte Nachricht. Verbraucher müssen mehr für Sprit ausgeben, haben damit natürlich weniger Geld für andere Ausgaben. Und wir müssen sagen, dass bei lang anhaltender Energieknappheit natürlich auch zu befürchten steht, dass sich die Preissteigerungen auf andere Produkte und Dienstleistungen auswirken könnten. Und damit verschärft sich die ohnehin schon angespannte Lage der Haushalte nochmals zusätzlich.
Sieht man in Deutschland eigentlich auch einen Trend ähnlich wie in den USA, wo wir eine K-förmige Wirtschaftsentwicklung haben, die jetzt in eine T-förmige endet? Soll heißen, eine kleine Schicht, eine Oberschicht hat sehr viel Geld, befeuert die Wirtschaft, aber die drunter, also der Großteil der Bevölkerung, kann sich das Leben immer weniger leisten. Wir sehen, dass die Kreditkartenschulden immer mehr zunehmen, dass die langsamer zurückgezahlt werden, dass wir da Ausfälle sehen beim Zurückzahlen und dass die Amerikaner auch mehr an ihre Altersversorgung gehen, die sogenannten 401ks, das ist die private Aktienvorsorge. Das ist normalerweise ein dramatisches Vorzeichen, weil das strafbesteuert wird und die Amerikaner das typischerweise als Ultima Ratio machen, so als letztes Mittel. Sehen Sie ähnliche Entwicklungen auch in Deutschland, also dass die Schere immer weiter auseinanderläuft, tendenziell?
Gut, als Schufa haben wir wirklich einen Blick auf das Thema kreditorisches Risiko, ne? Nicht auf die Vermögensbildung. Und was sehen wir da an zwei Trends, die ich herausheben würde? Das ist einmal, dass die Verbraucher immer häufiger Kleinkredite abschließen. Das sind bei uns Beträge unter 1.000 Euro. Und wenn man sich da mal die Zahlen anschaut, im Jahr 2020 wurden etwa 1,4 Millionen neue Kleinkredite abgeschlossen und im Jahr 2024 waren es schon fast 5 Millionen, das heißt, dass mehr als das Dreifache von 2020 auf 2024 im Anstieg. Und wenn wir da nochmal auf das zweite Thema draufschauen, dann stellen wir leider fest, dass immer mehr Verbraucher ihre Rechnungen nicht zahlen können. Wir messen seit 2019, das heißt im Jahr vor Corona, die Anzahl der Menschen, die zum ersten Mal eine Zahlungsstörung aufweisen. Das klingt das furchtbar technisch, Zahlungsstörung. Was heißt das eigentlich? Das heißt, dass eine Person mit einer Zahlung einer Kreditrate oder eben einer Rechnung sehr weit im Rückstand liegt. Warum sehr weit im Rückstand? Der Gläubiger darf erst an die Schufa nach einem mehrstufigen Verfahren melden. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir eben bei diesen erstmaligen Zahlungsstörungen tatsächlich den Rekordwert, ne, auch 2025 als auch 2026 weiter ansteigend. Wir haben in 2025 etwa 650.000 Personen gesehen, die erstmalig eine Zahlungsstörung hatten. Das sind 12% Anstieg gegenüber 2024. Und ein gutes Viertel gegenüber dem Jahr vor Corona. Und leider setzt sich diese Situation, diese Entwicklung auch in 2026 weiter fort.
Wie könnte man denn die Entwicklung bremsen?
Na gut, das Wichtigste ist im Grunde genommen jetzt tatsächlich sicherlich zu schauen, wie die Energiepreise sich weiterentwickeln und dafür zu sorgen, dass da eben nicht nochmal eine zusätzliche Belastung entsteht, direkt für den Verbraucher, aber gleichzeitig auch eben in der zweiten Iteration zu vermeiden, dass es überspringt auf weitere Preissteigerungen. Wenn wir uns daran erinnern, die Verbraucher haben sozusagen noch den Inflationsschock aus 2022 ja, in den Knochen, man muss es sagen, sozusagen leider auch in der Belastung auf dem Konto. Und auch damals war ja der Auslöser der Anstieg der Energiepreise durch den Angriff Russlands auf die Ukraine.
Geben Sie auch Impulse weiter an die Politik? Also jetzt zum Beispiel, wenn wir die Krise in Nahost sehen und die Preissteigerungen, die da insgesamt drohen, dass Sie auch sozusagen Anführungsstrichen Ratschläge weitergeben, wie die sich positionieren? Oder kommen die auch auf Sie zu und fragen?
Also wir stehen mit den Zahlen, so wie wir es jetzt hier auch gerade besprechen, zur Verfügung, um einfach einen guten Überblick zu geben, eben was da passiert auf der Verbraucherseite. Ich sage mir, wir unterstützen den Diskurs und den Dialog mit Zahlen, Daten, Fakten. Darin sehen wir unsere Rolle.
Ja, jetzt haben Sie ja einen ganz besonderen Job, wenn Sie so privat unterwegs sind und Leute auf einer Party treffen und sagen, ich bin Schufa-Chefin. Wie reagieren die Leute? Werden sie dann still und haben plötzlich denken über ihre Rücklagen nach oder darüber, was weiß die von mir?
Das ist die Frage, ob ich der Partycrasher schlechthin bin, oder? Also noch vor wenigen Jahren war es tatsächlich ja bereits so, dass ich angeschaut wurde, die Augen etwas größer wurden und ein Oha, Aha rauskam. Und dann doch bemühte, sozusagen schnell auf ein anderes Thema zu springen. Das hat sich tatsächlich geändert, sicherlich auch durch die vielen Nachrichten über Veränderungen bei der Schufa, dass ich einfach gefragt werde, Mensch, ich habe da was gehört, was passiert denn da, was macht ihr eigentlich? Und dass eine ganz andere Offenheit ist, mal zuzuhören, was wir da eigentlich leisten.
Und warum ist das so, dass die meisten Leute so zurückschrecken und ein bisschen Angst davor haben? Sind das die, die Schulden haben oder warum?
Na gut, das Thema, ich sag mal, Finanzen und Daten ist natürlich in der Kombination ein sehr sensibles, ne? Und die Menschen hat natürlich immer wieder die Frage auch bewegt, welche Daten hat die Schufa über mich? Wie errechnet sich sozusagen der Schufa-Score? Und genau darauf haben wir dann ja auch reagiert mit dem neuen Score, dem weltweit erstmals einzigen vollständig transparenten Score für Kreditwürdigkeitsprüfungen.
Was hat es mit diesem neuen Schufa-Score auf sich? Warum braucht es den überhaupt?
Na gut, wenn wir auf die Trends in der digitalen Wirtschaft schauen, dann hat das Thema Transparenz und Datenkontrolle für die Menschen eine große Bedeutung. Da ist ein Anspruch entstanden in Bezug auf Transparenz und Datenkontrolle für die Unternehmen. Und darauf haben wir reagiert mit der App und mit dem eben Einblick in die bei der Schufa gespeicherten Daten. Die Menschen interessiert eben einfach, welche Daten sind dort gespeichert und wie komme ich eigentlich von diesen Daten auf meinen ganz persönlichen Score? Und die Antwort ist eben jetzt dieser vollständig transparente Score, den Sie recht einfach und ohne statistische Fachkenntnisse ausrechnen können.
Wenn Sie es einem älteren Menschen in 3 Sätzen erklären würden, was würden Sie sagen?
Wir haben das Scoring deutlich vereinfacht. Es gibt 12 Kriterien. Diese Kriterien sind mit Punktwerten versehen. Punktwerte reflektieren faktisch die Bedeutung dieses Kriteriums. Und dann rechnen Sie faktisch einfach nur die Punktwerte zusammen. Und was da rauskommt als Ergebnis, ist Ihr ganz persönlicher Score.
Man kann das ja online anfordern. Dann ist das, glaube ich, wie so ein Ausdruck. Wie leicht ist sowas zu fälschen und kriegen Sie da Feedback, dass häufig die Leute, Stichwort digitales Zeitalter, versuchen, das zu manipulieren?
Na gut, was wir jetzt ja machen ist und gerade auf den Markt bringen, ist tatsächlich das Schufa-Account. Das heißt, der kostenlose und digitale Einblick in Ihre persönlichen Daten, Ihre Daten, die bei der Schufa gespeichert sind. Und dafür müssen Sie sich registrieren und identifizieren. Das geht entweder über ein Postident-Verfahren oder eben über den elektronischen Personalausweis. Und warum müssen Sie sich registrieren, identifizieren? Sie haben es angesprochen von der Vidi, damit niemand anders, niemand Drittes Ihre ja sehr sensiblen persönlichen Daten sehen kann.
Welche konkreten Faktoren spielen denn bei der Berechnung die entscheidende Rolle und welche Mythen kann man abräumen?
Na, Mythen gibt's dann faktisch gar keine mehr, weil jeder kann es sich direkt persönlich anschauen, und zwar seine persönlichen Daten und damit auch seinen persönlichen Score. Und damit wird es ja nachvollziehbar. Das war der Anspruch, es ausrechenbar, es nachvollziehbar zu machen. Wie gesagt, wir nutzen 12 Kriterien, die eine Rolle spielen für den neuen Score. Und Beispiele für diese Kriterien sind das Wichtigste natürlich, liegt eine Zahlungsstörung vor, beziehungsweise liegt keine Zahlungsstörung vor. Wenn eine Zahlungsstörung vorliegt, haben Sie keinen Score mehr. Aber die Frage eben keine Zahlungsstörung, macht sozusagen das stärkste Gewicht aus. Ein anderes Kriterium ist die Anzahl der Kredite, die Sie in den letzten 12 Monaten aufgenommen haben. Warum? Weil dahinter natürlich finanzielle Verpflichtungen stehen, denen sie in Zukunft nachkommen müssen. Und ein drittes Beispiel ist das Alter der Kreditkarte. Warum auch dies? Je älter die Kreditkarte ist, umso länger haben sie einfach bewiesen, dass sie als Verbraucherinnen und Verbraucher verantwortungsvoll mit dem Kreditkartenlimit umgehen und entsprechend kreditwürdig sind.
Können Sie erklären, wie das funktioniert? Wer kann über wen so eine Auskunft einholen? Muss man sein Einverständnis dafür geben oder wie geht das?
Also können Sie natürlich nur für sich persönlich Ihre Auskunft einsehen. Das kann ich sozusagen jetzt nicht für meinen Mann oder für die gesamte Verwandtschaft, sondern das ist natürlich wichtig im Grunde, dass es Ihre ganz persönlichen Daten sind. Und wie gesagt, der Weg ist recht einfach. Sie müssen sich registrieren, Sie müssen sich identifizieren und dann haben Sie da sozusagen vollständigen Einblick. Sie sehen alle bei der Schufa gespeicherten Daten, etwas strukturiert aufbereitet. Sie sehen Ihren Score. Und Sie sehen dann eben runtergebrochen auf diese 12 Kriterien, welches Kriterium hat eigentlich die größte Bedeutung. Und noch viel wichtiger ist auch, Sie können Verständnis entwickeln. Was wäre denn, wenn ich jetzt sozusagen noch ein zusätzliches Girokonto beantrage? Was wäre, wenn ich noch einen zusätzlichen Ratenkredit aufnehmen würde? Das ist eben ganz transparent und ausrechenbar und damit irgendwie auch zu Simulationen geeignet.
Aber zum Beispiel, wenn ich eine Wohnung mieten möchte und der Vermieter braucht eine Schufa-Auskunft, muss ich dann mein Einverständnis dazu geben oder wie funktioniert sowas?
Genau, also im Grunde können natürlich nur, erstens ist wichtig, wenn der Vermieter von Ihnen sozusagen Nachweis haben will, Bonitätszertifikat, dann spielt der Score keine Rolle. Das ist ganz wichtig, das ist vielleicht einer der Mutmythen, die es immer wieder noch gibt. Das spielt nur eine Rolle, ob Sie eine Zahlungsstörung haben, ja oder nein, mehr nicht. Und der Vermieter bekommt von uns natürlich keine Daten, sondern da bitten Sie uns drum, kommen auf uns zu und dann werden die auch nur Ihnen zur Verfügung gestellt. Da gibt's keinen Kontakt zwischen Vermieter und der Schufa.
Jetzt gibt's ja manche Zahlungsstörungen, da liegt ein Problem beispielsweise zugrunde, weil die Ware nicht passte, man nicht bezahlt. Wie kriegt man denn so einen negativen Schufa-Eintrag wieder raus?
Na gut, das Wichtigste ist, wenn einen negativen Schufa-Eintrag, dass Sie, ich meine, der Forderung nachkommen und bezahlen. Ja, und das ist auch ganz schön sichtbar bei dem neuen Score, dass sobald Sie die Zahlungsstörung dann auch erledigt haben, kommen Sie sozusagen wieder in das Bereich des Scorings und bauen Ihre Punktwerte wieder auf. Aber es bleibt der wichtigste Ratschlag seitens der Schufa, bezahlen Sie Ihre Rechnungen und zwar spätestens mit der ersten Mahnung.
Wir haben hier in den USA auch Credit Scoring Firms, also die eine ähnliche Funktion haben, haben hier aber ein großes Problem mit Identitätsdiebstahl. Also dass Leute die Identität von jemand anderem stehlen und dann ganz viele Schulden aufnehmen. Und oft ist es so, dass derjenige, der bestohlen worden ist mit der Identität, das gar nicht mitbekommt und die Schäden nachher Jahre dauern, wenn überhaupt, um die wieder aus dem Weg zu räumen. Gibt's das in Deutschland auch?
Ja, Frau Navidi, das ist natürlich ein zunehmendes Thema auch in Deutschland. Das ist sozusagen die Konsequenz oder die Kehrseite, kann man sagen, von digitaler Wirtschaft. Wir haben da ein Angebot. Wir haben heute schon bei unserer Tochtergesellschaft Bonify und zukünftig auch in diesem neuen Schufa-Account, über das wir gerade sprechen, ein Angebot, dass, wenn Sie erstmalig negativ werden, Sie benachrichtigt werden. Auch da müssen Sie sich natürlich wieder identifizieren und registrieren. Ja, das heißt, Sie müssen faktisch damit ja Ihre Einwilligung geben, dass Sie das haben wollen. Und dann bekommen Sie beim erstmaligen Zahlungsstörung eine Nachricht, eine Push-Nachricht. Das gibt's bei der Tochtergesellschaft schon und das gibt's dann eben zukünftig auch bei dem Schufa-Account. Insofern ist das, was wir heute vorstellen an Transparenz, auch ein Startpunkt für den weiteren Ausbau dieses Accounts, um genau den Themen, die Sie da ansprechen, Frau Navidi, entsprechend begegnen zu können.
Wenn mich nicht alles täuscht, sind diese Credit Scoring Firms hier in den USA privat oder jedenfalls semi-privat. Wie ist die Schufa aufgestellt? Ist das eine staatliche Vereinigung?
Wir sind auch privat. Wir sind sozusagen, die Aktionäre oder die Gesellschafter sind, kommen aus dem Bankensektor, aus den verschiedenen drei Säulen des Bankensektors, also die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken, die privaten Banken, aber eben auch der Handel. Und vielleicht da eine Anekdote, wie die Schufa entstanden ist, das auch nochmal erklärt. Es ist sozusagen ein genossenschaftliches Prinzip, was dort angewendet wird. Das heißt, man teilt Daten untereinander unter den Unternehmen, um Wirtschaft möglich zu machen, im Interesse aller, also sprich auch im Interesse der Verbraucher. Und gegründet wurde die Schufa 1927 in Berlin durch Mitarbeiter der Elektrizitätswerke. Die sind damals von Haus zu Haus gegangen und haben die Stromrechnungen in bar inkassiert. Und die wussten im Grunde dadurch, wer kann bezahlen. Und wenn wir uns daran erinnern, 1927 war natürlich eine schwierige wirtschaftliche Phase vor der wirtschaftlichen Depression. Und dieses Wissen, wer kann bezahlen, war extrem wichtig, weil das Schädlichste für Wirtschaft ist eigentlich immer Unsicherheit. Und über diese Information, wer kann eigentlich zahlen, entstand der Gedanke, wir können denjenigen dann sozusagen Produkte auf Teilzahlung anbieten. Das heißt, wir können einfach mit diesem Wissen über das Zahlungsverhalten anders Wirtschaft möglich machen. Wir können andere Produkte verkaufen. Und die Idee ist eben dann entstanden, diese Taten untereinander zu teilen. Das heißt, wenn ich heute bei einem Unternehmen schon bekannt bin, und ich gehe aber morgen zu einem anderen Unternehmen und möchte dort erstmals einen Vertrag abschließen oder eben einen Kauf auf Rechnung tätigen, dann werden eben genau diese wichtigen Zahlungsinformationen untereinander geteilt im Interesse und zum Nutzen der Verbraucher.
Haben Sie auch Konkurrenzunternehmen oder haben Sie ein Monopol?
Wir haben, wie es sich gehört, für privatwirtschaftliche Unternehmen auch durchaus Konkurrenzunternehmen, Wettbewerb. Das ist ganz klassisch natürlich in der Auskunftsheimbranche und das ist dann auch nach Branche unterschiedlich, die Wettbewerbsintensität. Aber es gab mal eine Befragung im E-Commerce-Sektor, eine öffentliche Befragung, und da ist herausgekommen, dass am stärksten im E-Commerce-Bereich tatsächlich ein Wettbewerber ist. Also wir sehen, wir haben auch noch Potenzial, uns da weiterzuentwickeln.
Das wollte ich gerade fragen. Sie wurden ja immer wieder kritisiert. Die Schufa ist nicht wirklich transparent. Die wissen was man nicht weiß, was sie wissen. Glauben Sie, dass das jetzt mit dem neuen Score ausgeräumt ist oder wo haben Sie noch Optimierungspotenzial?
Na gut, wir gehen jetzt wirklich in die vollständige Transparenz. Sie können alles sehen. Insofern hat das Argument der Blackbox, würde ich sagen, ist dann hiermit beendet. Und damit auch großer, wichtiger Schritt natürlich für uns und eine erste Phase der Weiterentwicklung, der Veränderung der Schufa.
Sind Sie ein Non-Profit oder, dass man sagt, das ist vielleicht ein Interessenkonflikt der Neutralität, wenn damit Geld gemacht wird, oder wie sind Sie aufgestellt?
Wir sind eine Aktiengesellschaft, insofern grundsätzlich verdienen wir Geld, aber das habe ich eben schon ausgeführt, ne, vor dem Hintergrund der Gesellschafterstruktur ist den Gesellschaftern ganz besonders wichtig, im Grunde genommen die Informationen untereinander zu teilen, dass die Schufa im Grunde genommen dafür sorgt, dass einfach Geschäft möglich gemacht wird. Ich gebe einfach mal ein paar Zahlen. Wir haben im Schnitt am Tag 340.000 Bonitätsanfragen. Dahinter steht ja im Grunde genommen, dass Unternehmen und Verbraucher zusammen ein Geschäft machen wollen. Wir beantworten das in unter einer Sekunde. Das heißt, auch darum geht es ja. Die Schufa ist ein Technologieunternehmen. Und deswegen steht sozusagen die langfristige Entwicklung des Unternehmens für unsere Gesellschaft dann oberster Priorität. Und vor allen Dingen dieser Gedanke des Austauschs untereinander und man kann sagen, der Reziprozität untereinander.
Dieser Austausch, was sagen da Ihre Shareholder beziehungsweise Ihre Unternehmenskunden? Wollen die noch mehr Transparenz, noch mehr präzisere Voraussagen über Zahlungsausfälle?
Gut, das Wichtigste ist natürlich, um Wirtschaft möglich zu machen, und zwar für alle Beteiligten, ist eine hohe Prognosegüte, wenn Sie das ansprechen, Herr Reitz. Ne? Also das heißt, einen möglichst aussagekräftigen Score zu haben, um all den Menschen, die kreditwürdig sind, faktisch auch einen Kredit ermöglichen zu können. Und deswegen ist das Thema Prognosegüte natürlich das höchste Gut. Und das ist auch das, wofür die Schufa im Markt ganz besonders bekannt ist und was unsere Unternehmenskunden sehr schätzen. Und insofern war der Auftrag jetzt auch bei der Entwicklung dieses neuen Scores, diese Prognosegüte natürlich zu erhalten. Das heißt, der Auftrag war, bestmögliche Prognosegüte unter der Nebenbedingung der Nachvollziehbarkeit, der Rechenbarkeit für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen sagen wir jetzt auch nicht ganz ohne Stolz, rausgekommen ist der qualitativ beste und gleichzeitig verständlichste Score, den wir auf Basis unseres tatsächlich auch marktführenden Datenbestandes entwickeln konnten.
Warum hat das so lange gebraucht, bis Sie diesen neuen Score, diesen transparenten auf den Markt bringen?
Ja, da sprechen Sie im Grunde die Reise an, die wir natürlich gemacht haben. Wie ist überhaupt die Idee entstanden? Und zwar, als ich angefangen habe in der Schufa, habe ich ganz, ganz viele Gespräche geführt und unter anderem dann eben auch im Verbraucherbeirat, den die Schufa damals schon hatte. Und der Verbraucherbeirat hat mich auf ein Gutachten hingewiesen aus dem Jahr 2018 des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen. Das hieß Verbrauchergerechtes Scoring. Und da war die Idee von Transparenz skizziert. Und das war eine Idee, die natürlich sehr gut passte zu meiner Agenda von anderer Transparenz und Datenkontrolle, weil nochmals, das zeigte eben Trendanalysen, dass das der Anspruch der Menschen heute und morgen nochmals mehr sein würde. Und wir haben dann auch im Januar 22 war das, dann haben wir den Score-Simulator erstmal entwickelt. Genau, wir haben auf Basis dieses Gutachtens des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen Teams daran gesetzt und den sogenannten Score-Simulator, der war sozusagen ein Zwischenschritt zu diesem neuen Score, entwickeln lassen. Und haben dann natürlich immer wieder vertestet und immer wieder dazugelernt. Und haben im Rahmen des Score-Simulators dazugelernt, dass die Menschen einfach wirklich interessiert, na, mein persönlicher Score, ich will meinen persönlichen Score verstehen. Ich will es nicht abstrakt, ich will es nicht allgemein verstehen, sondern mein persönlicher Score auf Basis meiner Daten. Und dann haben wir den nächsten Schritt gemacht und das war dann eben, ich glaube, Januar 22 und haben als Vorstand eine Big Four beauftragt, den wichtigsten Score, den wir haben, den Bankenscore, mal gegenzuhalten gegen den Anspruch, der in diesem Gutachten artikuliert worden ist und zu sagen, wo haben wir denn Lücken, wo müssen wir ran? Und dieser Prozess von so einer Gap-Analyse, wie man so schön neudeutsch sagt, hat dann tatsächlich die Kreativität all der Menschen, der Teams, die bei uns für das Thema Scoring stehen, beflügelt. Und so sind wir dann den Weg gegangen, ein wirklich vollständiges, also Scoring wirklich vollständig neu zu denken und diesen neuen Score zu entwickeln. Und das hat natürlich wie jede Entwicklung Iterationen, Vertestungen mit Unternehmenskunden, mit Schützergruppen, mit dem Verbraucher selbst. Die haben uns oft darauf hingewiesen und gesagt, Mensch, was ihr da schreibt, das versteht man gar nicht. Das ist so eine Schufa-Sprache. Und insofern hat es natürlich verschiedene Schritte genommen, oft, weil wir immer wieder dazugelernt haben. Und insofern würde ich das auch eher als Reise bezeichnen, die wir heute als Endpunkt Ihnen vorstellen.
Können Sie vielleicht für unsere Zuhörer, die sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben, erklären, warum dieser Score wichtig ist, wo Ihnen das im Alltag begegnen könnte, wenn es noch nicht begegnet ist?
Genau, immer wenn ein Mensch einen Kreditwunsch hat oder wenn sie eine Kreditkarte beantragen, die ein Kreditkartenlimit hat oder ein Girokonto mit einem Dispo-Limit, dann wird die Bank eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen. Und bei dieser Kreditwürdigkeitsprüfung nützt sie ganz verschiedenste Daten. Ein Datenpunkt ist aber im Grunde genommen der Schufa. Und was jetzt eben möglich ist, dass ich mich auf so ein Gespräch, auf ein Beratungsgespräch auch vorbereiten kann als Verbraucher. Ich kann mir meinen Score anschauen, ich kann mir anschauen, was wirkt wie. Und ich kann mich insofern ganz anders vorbereiten und natürlich entsprechend auch mit dem Bankberater einen ganz anderen Dialog führen. Und natürlich bietet es auch den Unternehmenskunden die Möglichkeit, einen ganz anderen Dialog mit dem Verbraucher zu führen und zu sagen, Mensch, lass mal drauf schauen, wie wir womöglich auch das Thema Kreditwürdigkeit verbessern können.
Ist das in Deutschland legal, dass eine Bank zum Beispiel sagt, da ist jemand, der hat eine größere Kreditausfallgefahr, aber wir würden den trotzdem nehmen, aber da muss der uns höhere Zinsen zahlen?
Gut, das ist immer natürlich eine Entscheidung, der Risikopolitik des einzelnen Unternehmens oder der Bank. Und die ist natürlich unterschiedlich. Und die definieren dann tatsächlich, ich sag mal, bis zu welcher Score-Klasse beziehungsweise unter Berücksichtigung ihrer eigenen Daten, die da ja auch noch zu berücksichtigen sind, bis zu welcher Rating-Klasse machen sie Geschäft und wie übersetzen sie das dann ins Pricing. Das sind also Themen, da sind wir dann auch als Schufa raus. Das ist nicht unsere Rolle. Wir sind neutraler Intermediär. Das entscheidet das Unternehmen für sich. Und es ist auch von Branche zu Branche unterschiedlich. Es gibt Branchen, die tatsächlich dann auch sagen, Mensch, auch bei einem Verbraucher, der eine Zahlungsstörung hat, habe ich durchaus Interesse, womöglich noch Geschäft zu machen. Und insofern gibt es dann so etwas wie auch Chancenscorekarten. Ja, also insofern ist es sehr, sehr unterschiedlich, je nach Unternehmen, aber auch zwischen den Branchen.
Wenn Sie sagen, die finanzielle Situation vieler Menschen verspannt sich ein bisschen, Banken erhöhen die Risikovorsorge, glauben Sie, dass Kredite teurer werden oder dass es am Ende vielleicht sogar durch Kreditausfälle zu so einer Finanzkrise kommt?
Na gut, also unsere Rolle im Grunde, wenn wir heute über das Thema Scoring sprechen, ist ja tatsächlich dazu beizutragen, dass man eben eine hohe Prognosegüte hat, eine hohe Aussagekraft, wie vorhin ausgeführt, um genau das zu vermeiden, sondern sicherzustellen, dass die Menschen, die kreditwürdig sind, auch einen entsprechenden Kredit bekommen und die Menschen, wo es eben kritisch ist, wo es womöglich zu einer Überschuldungssituation auch kommen könnte, eben auch entsprechend zu erkennen. Und das Neue ist eben jetzt, dass man es dann nicht nur erkennt und sozusagen differenziert, differenziert, sondern dass wir eben auch die Möglichkeit bieten, den Menschen dann tatsächlich an dem Thema der Kreditwürdigkeit zu arbeiten, sich entsprechend zu verbessern. Das heißt, wenn wir jetzt auch über das Thema Druck auf die Haushalte sprechen, gibt der neue Score ja die Möglichkeit zu erkennen, was wirkt denn eigentlich auf meine Bonität und meine Kreditwürdigkeit und eben einfach auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, für das Thema Finanzverhalten und wie sie übersetzt es sich in Kreditwürdigkeit.
Und das Scoring, gibt es das nur für Individuen oder auch zum Beispiel für kleine Firmen? Also wenn ich jetzt lokaler Schreinereibetrieb bin und ich möchte mit einem Zulieferer Geschäfte machen und mich vergewissern, dass der meine Rechnung bezahlen kann, kann ich dann von ihm, von diesem kleinen Unternehmen auch eine Schufa-Auskunft einholen oder kann mir nur der Chef von dem Unternehmen seine persönliche Schufa-Auskunft anbieten?
Von daher, wenn wir heute über einen neuen Score sprechen, dann ist der wirklich auf den Verbraucher ausgerichtet, ja, auf das Thema Retail. Wenn Sie natürlich ansprechen, kleinere Unternehmenskunden, wir haben auch für Unternehmenskunden Auskünfte grundsätzlich, ja. Wenn Sie jetzt natürlich ansprechen, gerade die kleineren Gewerbetreibenden, da spielt natürlich die Bonität des Geschäftsinhabers schon auch eine maßgebliche Rolle. Aber der Fokus heute und das, was wir vorstellen, ist tatsächlich ganz klassisch im Grunde genommen für den Verbraucher, der einen Kredit beantragen möchte, der im E-Commerce auf Rechnung kaufen möchte etc.
Eine Frage hätte ich noch. Was ist der wesentliche Rat, den Sie Menschen in Deutschland aktuell geben würden, damit deren finanzielle Zukunft, deren finanzielle Lage möglichst stabil bleibt?
Gut, das Wichtigste ist, zahlen Sie Rechnungen immer pünktlich, ne? Spätestens nach der ersten Mahnung ist klar, dass die Schufa-Chefin das sagen muss. Und aber was auch wichtig ist, damit Sie eben immer flüssig sind, dass Sie einen Überblick haben über die Einnahmen und die Ausgaben. Und da gibt's auch ganz gute Tools für die digitalen Haushaltsbücher von Verbraucherzentralen, von Schuldnerberatungen. Und wenn man das beherzigt und einen guten Überblick hat, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Und wenn dann doch mal etwas schiefgehen sollte, dann ganz wichtig der Rat, sprechen Sie mit Ihren Gläubigern, sprechen Sie proaktiv mit den Gläubigern. Auch die haben kein Interesse, Geld zu verlieren. Wenn man sich zusammensetzt, das zeigt es immer wieder, frühzeitig zusammensetzt, dann lassen sich Lösungen finden und suchen Sie gerne in diesen Fällen auch Rat bei den Verbraucherzentralen und bei den Schuldnerberatungen.
Aber das muss ja nicht immer Absicht sein. Manchmal vergisst man eine Rechnung einfach zu bezahlen oder ist ein paar Wochen weg und dann läuft man ins Mahnverfahren. Ist Ihnen das auch schon mal passiert?
Auch die Schufa-Chefin hat es durchaus gekriegt, ab und zu meine erste Mahnung. Ne? Bei der zweiten Mahnung werde ich dann persönlich schon auch etwas nervöser und zahle sofort. Das kommt dann eher seltener vor. Aber vielleicht der Reiz, wo Sie es ansprechen, nochmal, es gibt einen mehrstufigen Prozess, bis es zu einem Eintrag bei der Schufa kommt. Ja? Es braucht, wie Sie angesprochen haben, zwei Mahnungen. Sie müssen darauf hingewiesen worden sein, frühestens mit der ersten Mahnung, dass es zu einem Eintrag bei der Schufa kommen könnte. Zwischen der ersten Mahnung und dem Eintrag bei der Schufa müssen mindestens 4 Wochen vergangen sein. Und ganz wichtig, Sie dürfen der Forderung nicht widersprochen haben. Das heißt, wenn Sie sagen, da stimmt etwas nicht mit der Forderung, ja, dann widersprechen Sie dem und dann darf bei uns auch entsprechend nicht eingemeldet werden.
Dankeschön, Frau Birkholz. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag und einen guten Schufa-Eintrag, also soweit es geht. Tschüss.
Danke, Frau Birkholz. Tschüss.
Frau Navide, Herr Reitz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.